Guten Morgen. Habe ich das Mikro richtig? Ja. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und die, die jetzt noch da hinten in dem Vorraum sind, die dürfen gerne noch reinkommen. Ja, heute ist ein kleiner Mann ganz groß. Elias, ich habe dich noch gar nicht gesehen. Wo bist du? Da. Wir haben dich schon auf dem Foto gesehen und wir haben dir schon ein Lied ausgesucht. Der Fels. Und wir freuen uns, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen, wo wir dich segnen dürfen. Und wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte Sie und euch heute ganz herzlich begrüßen mit dem Wochenvers aus Jesaja 43, Vers 1, aus den Losungen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Elias, ich würde sagen, das ist schon mal eine ganz tolle Zusage für dich. Aber gleich noch mehr. Ja, wir wollen singen. Ich danke meinen Gott und danach geht's weiter. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das das Lied war, was ich ausgesucht habe, aber es hat doch trotzdem gepasst. Die Bekanntmachungen heute stehen wie immer auf dem Predigtmanuskript, was ihr am Eingang erhalten habt. Ich möchte auch nur auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, dass unsere Hauseltern, die Familie Topalski, im Urlaub sich befinden bis zum 19. August. Und zweitens, und das finde ich ganz toll, nächsten Mittwoch um 19 Uhr kommt die Esther Neufeld hierhin, unsere Missionarin. Und wir können, denn sie hat mal in einem E-Mail geschrieben, sie leidet unter einem Umarmungsdefizit. Und das könnt ihr an dem Abend so füllen, wenn ihr sie alle umarmt und noch viel mehr von ihr hören. Einen kleinen Abendimbiss gibt es. Die Esther wird berichten über ihr Leben in Ecuador und als ihre Arbeit als Mentorin für Missionare. Dann habt ihr gestern Abend noch spät eine E-Mail erhalten, dass wir heute etwas in diesem Gottesdienst anders machen wollen als sonst. Wir wollen während und in der Anbetungszeit heute anbieten, für Kranke zu beten, denn unser Gottesdienst heißt heute drei Worte für einen Kranken. Ich denke, Arne, dass du mehr als drei Worte brauchen wirst gleich, wenn du uns deine Predigt zukommen lässt. Aber das wollen wir heute tun und ihr dürft gerne das heute in Anspruch nehmen, sei es laut hier vorne oder auch leise nachher in der Ecke. Das ist möglich und wir wollen, dass Gott wirklich anvertrauen, dass er heute hier Wunder tut. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben heute einen kleinen Mann, den Elias. Den wollen wir jetzt sehr gerne segnen. Und ich bitte mal den Arne, den Elias und die Eltern nach vorne.
Grüß dich. Hallo, Deborah. Hallo, Elias. Hi, grüß dich. Ich nehme mir auch dieses Mikro mal zur Hand, weil ich euch auch noch was fragen möchte, nämlich vielleicht zwei, drei Worte, wie ihr zu unserer Gemeinde kommt, ob das euer einziges Kind ist, der Elia, oder vielleicht habt ihr noch mehrere. Sagt uns einfach mal ein paar Worte, dass die Gemeinde wisst, weiß, wer ihr seid.
Ja, also wir sind die Familie Pruskowski mit dem kleinen Elias. Wir sind 2012 nach Dortmund gezogen. Wir kommen aus Hagen, Gevelsberg, Wetter. Ich weiß nicht, ob jemand die Orte bekannt sind. Ist in der Nähe Richtung Wuppertal. Und 2012 nach Dortmund gezogen, haben die Gemeinde gefunden, gesehen und auch lieben gelernt. Also wir sind sehr gerne hier, sehr froh, dass wir hier sind. Und das ganz kurz zu uns.
Genau. Wie alt ist euer kleiner Elias?
1 Jahr und 3 Monate.
Gut. Du wolltest noch was sagen, oder?
Ach so, ja, ist unser einziges Kind, was wir haben im Moment. Ob ein zweites folgt, das werden wir mal sehen.
Ja. Darum geht es jetzt hier auch nicht. Genau. Schön. Danke sehr. Ja, wir freuen uns auch. Kindersegnung ist immer was Besonderes. Vor allem finde ich es immer besonders spannend, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind, wie der Elias. Wir werden das ja nachher mal versuchen, dass er zu mir kommt, auf den Arm. Und wenn ihr sagt, das geht gar nicht, dann geht es eben nicht. Aber schauen wir mal, Elias. Ne? In der Bibel wird uns berichtet im Neuen Testament, dass Menschen, Mütter, ihre Kinder zu Jesus brachten. Und auf das, was uns da überliefert ist, beziehen wir uns in der Kindersegnung. Ich lese das mal vor, das steht im Markus-Evangelium. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und er sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Kinder werden zur Segnung getragen, das sehen wir. Die entscheiden sich dafür nicht selbst, sondern den Eltern ist es wichtig und euch beiden ist es wichtig, dass der kleine Elias gesegnet wird. Und wenn wir segnen, dann tun wir das nicht in eigener Kraft oder Vollmacht, sondern wir glauben und erwarten, dass Jesus Christus mit dieser Segnung seine Zuwendung dem Elias schenkt, bis zum Lebensende hin. Das ist eine großartige Zusage. Das ist noch keine Taufe. Zur Taufe wird man nicht gebracht, zur Taufe geht man selber. Dann sagt man irgendwann in seinem Leben, ich möchte zu Jesus Christus gehören und getauft werden. Dafür haben wir hier ein Taufbecken. Das ist etwas anderes als eine Kindersegnung. Aber dass wir Kinder segnen, das ist uns ein Anliegen, weil es auch ein Anliegen Jesu war. Für den Elias wird das ein bisschen anstrengend, merke ich. Aber da müssen wir jetzt durch. Elias, ich habe für dich ein Bibelwort ausgesucht und für euch als Eltern natürlich auch. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Lieber Elias, du hast noch keine Schuhe an, aber ich vermute, du kannst laufen. Und hier heißt es, er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Ja, kleine Kinder laufen und fallen. Und Erwachsene tun das auch, das wissen wir. Kleine Kinder schlagen sich dabei in der Regel die Knie auf und nach einer Zeit und ein bisschen Pusten der Mutter oder des Vaters ist es dann wieder gut. Das Versprechen Gottes ist, dass seine Hilfe mit dem Elias sein will. Er lässt deinen Fuß nicht wanken und der dich behütet, schläft nicht. Unter diesem Bibelwort wollen wir den kleinen Elias jetzt segnen und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Kommt ihr mal. Kann ich ihn nehmen? Elias, kommst du zu mir auf meinen Arm? Ja, nicht so. Dann umarme ich euch mal so. Das ist ja auch sehr schön. Elias, ich lege dir jetzt meine Hand auf den Kopf, fürchte dich nicht und ich segne dich. Lieber Elias, der Herr, dein Gott, der dich liebt, der segne dich. Der Herr lass sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr behüte alle deine Schritte und Wege. Er schenke dir Glaube, wenn du selber glauben und denken kannst. Jesus Christus, wir bitten dich, lege deinen Heiligen Geist in den Elias, dass er dir nachfolgt und sein Vertrauen ganz auf dich setzt, dass er aufschaut in den Himmel wie zu den Bergen und dich anruft als Schutz und Hilfe. Das bitten wir auch ganz herzlich für die Eltern, dass du sie segnest in der Kindererziehung, dass du ihnen Weisheit schenkst und Barmherzigkeit mit dem kleinen Elias. Liebe Elias, so segne dich der Herr, der Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst euch mal umarmen. Alles gut. Ja, alles gut euch. Mit eurer Urkunde. Bitte schön.
Wie immer, wenn man noch vor dem Gottesdienst was gesagt bekommt und es nicht auf dem Zettel steht, dann vergisst man es. Der Hans Hohengarten ist eben noch zu mir gekommen und hat uns eine ganz schöne Überraschung mitgebracht. In seinem Garten wachsen so viele Zucchinis, dass er sie nicht alle essen kann. Und er hat mir gesagt, dass sie hier vorne liegen und wir uns bedienen dürfen. Ich würde sagen, da ist das Mittagessen gesichert. Ein paar Bratkartoffeln dazu. Und ein leckeres Mahl ist da. Also bedient euch herzlich. Ja, wir wollen jetzt die Sammlung zusammentun. Frank, ich habe jetzt nicht gefragt, für was das heute ist. Für die Gemeinde. Und dabei singen, Gott ist gegenwärtig, 3 Strophen, die angezeigt werden. Ich lese zwei Texte aus Matthäus. Zuerst aus Matthäus 9, die Verse 1 bis 8, wo Jesus einen Gelähmten heilt. Jesus stieg wieder ins Boot, fuhr über den See zurück und ging in seine Stadt. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu ihm. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Kind, fasse Mut, deine Schuld ist dir vergeben. Da dachten einige Gesetzeslehrer, er lästert Gott. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum habt ihr so böswillige Gedanken? Was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf und geh? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Da stand er auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie und sie priesen Gott, dass er den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Sind Vergebung und Heilung ein Geschenk? Darüber haben Arne und ich in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst zusammen nachgedacht. Und die Stelle, die auf jeden Fall uns das zusagt, ist ja in Epheser 2, Vers 8, dass nur durch seine unverdiente Güte wir vom Tod errettet wurden. Und das ist ein ganz klares Geschenk. Oder aber haben wir ein Recht, zum Beispiel auf Heilung, weil Jesus sie uns am Kreuz erkauft hat. Damit habe ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren mich sehr lange schon beschäftigt. Und ich glaube, dass beides stimmt. Und Gottes souveränes Handeln uns das so oder so zeigt. Wir wollen jetzt erst noch mal singen. Anbetung bringen wir dir. Und danach lese ich den zweiten Text. Ich konnte nicht sitzen bleiben. Wenn wir singen, stehen wir vor dir. Der zweite Text steht auch in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13, der Predigttext. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Amen.
Ich war ein bisschen älter als der Elias, den wir eben gesehen haben, als ich ein Kaleidoskop geschenkt bekam. Das ist so ein Ding, das hält man vor die Augen, da guckt man durch ins Licht hinein und dann dreht man das. Und wenn man das dreht, dann sieht man unglaublich schöne farbige Bilder. Dann sieht man wunderbare Rosetten aller möglichen Farben. Und dann sieht man herrliche Sterne, die aussehen wie Schneekristalle. Und jedes Mal, wenn man dreht, verändert sich das Bild und man sieht in unendlich nicht endender Fülle immer neue, wunderbare Bilder. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, dass ihr ein solches Kaleidoskop euch früher mal vor Augen gehalten habt. Und wenn ihr Großeltern seid wie ich, und ihr seht so ein Ding mal, nehmt es mit, die Kinder haben horrenden Spaß daran. Wie durch ein Kaleidoskop geschaut, erschließt sich uns in dieser Geschichte, die wir eben gehört haben, in diesen beiden Texten das Evangelium. Es ist immer dieselbe Perspektive ins Licht gehalten, in das Licht der Liebe Gottes gehalten, die Jesus uns vermittelt. Doch jeweils an den Umständen bricht und formt es sich überraschend neu und verschieden, immer wieder neue Aspekte, die für Menschen bedeutsam sind in der Beziehung zu Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Die Botschaft der Gesamtperspektive, die sich in der Verkündigung Jesu stets wiederholt, ist eine ganz einfache. Lerne zu leben in der und von der grenzenlosen Zustimmung Gottes zu dir. Wir haben das eingangs gehört, dieses Wort aus dem Propheten Jesaja. Ich habe dich zu mir gerufen, du bist mein. Und das ist einem Volk gesagt, dem Volk Israel, das keine Würdigkeit von Sicherheit hatte, sondern dass das Kleinste unter allen Völkern war. Und Gott sagt das seinem Volk auch, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das Größte, das Schönste und das stärkste Volk seid. Ganz im Gegenteil, sondern ich habe mich euch erwählt, weil ihr die Geringsten seid. Und das, was Gott seinem Volk Israel sagt, das sagt er auch dir und mir ganz persönlich. Ich habe dich gerufen, zu mir gerufen und ich tue das heute an diesem Morgen. Nicht, weil du ein Besonderer bist, wichtiger wärst als alle Menschen auf dieser Erde, sondern weil du zu mir gehörst, weil du mir lieb bist. Wie immer wir das Kaleidoskop des Evangeliums auch drehen, in all seinen vielen unterschiedlichen Facetten, so geht es immer wieder um diesen Grundtenor. Lerne zu leben in der und von der grenzenlosen Zustimmung Gottes zu dir. Wenn man so will, ist die Berufung der Zöllner und des Matthäus, die wir eben hörten, wie ein Kommentar zu den anderen, zu den Heilungswundern Jesu. Und eins dieser Heilungswunder finden wir ja genau vor diesem Bericht. In dem gehörten Lesungstext und in unserem Predigtext geht es um Kranke. Bei dem Gelähmten liegt das auf der Hand. Das sind Freunde, die ihn nehmen, durchs Dach hindurchlassen und vor Jesu Füße legen, weil sie die Erwartung und den Glauben haben, dass Jesus diesen Menschen, diesen Gelähmten heilen kann. Aber auch der Zolleinnehmer, den Matthäus dort sieht und zu sich ruft, auch er ist ein Erkrankter. Und das machen die Verse 11 ja ganz deutlich, wenn Jesus eben sagt, Vers 12, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Auch Matthäus ist so ein Kranker. Das haben die Pharisäer vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen, was Jesus in diesem Menschen sieht. Zolleinnehmer waren von den anderen Leuten gemiedene Leute. Zolleinnehmer hatten keinen guten Ruf, sondern sie standen in außerordentlich schlechtem Ruf. Sie waren ausgegrenzt und sie taten etwas, was sonst keiner tun wollte. Sie trieben nämlich die Steuern ein für die römische Besatzungsmacht. Zolleinnehmer waren in der Regel auch nicht so ganz koscher, denn sie nahmen immer ein bisschen mehr, als ihnen eigentlich zustand. Zolleinnehmer waren eine isolierte Menschengruppe. Menschen, mit denen man niemand anderes zu tun, etwas haben wollte. Und das wird ja auch an unserem Predigttext ganz deutlich, denn wir lesen Vers 10, Jesus sitzt bei diesem Zolleinnehmer zu Hause zu Tisch oder liegt zu Tisch und es kommen viele andere Zolleinnehmer zu ihm. Darunter sind also keine Pharisäer, keine Schriftgelehrten, keine eigentlich frommen Leute. In den gehörten Texten, die wir also wahrgenommen haben, geht es beides mal um Erkrankte. Bei dem Gelähmten liegt das auf der Hand, aber Jesus erkennt in dem Zolleinnehmer, dass auch er nicht gesund ist. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Überraschend ist in beiden Geschichten, dass Jesus sowohl an den Gelähmten als auch an den Zolleinnehmer keine Ansprüche und keine Vorbedingungen stellt. Wenn ihr das noch eher im Ohr habt, diese erste Geschichte, da wird der Gelähmte vor Jesus niedergelassen durch das Dach und Jesus fängt mit ihm kein Gespräch an. Hör mal, deine Freunde sehe ich ja, die sind ja so ganz auf mich zentriert oder ausgerichtet, aber wie sieht's denn mit dir aus, mein lieber Freund? Das wäre ja zu erwarten, aber das geschieht überhaupt nicht. Sondern Jesus spricht diesen Gelähmten an und sagt ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Und bei dem Zolleinnehmer Matthäus ist es genauso. Auch hier lesen wir nichts von irgendeinem Anspruch oder einer Vorbedingung, die Jesus an Matthäus heranträgt und sagt, hör mal Matthäus, wenn ich zu dir kommen soll, dann musst du vorher dies und das machen, räum mal die Wohnung auf und deine anderen Jungs, die will ich gar nicht sehen und. Sondern Jesu Hilfe wird uns geschenkt, ohne dass er Forderungen an uns stellt. Keine Forderung, die wir erst erfüllen müssten, um Vergebung zu erfahren. Keine Forderung, die wir erfüllen müssten, um ein Recht zu erwirken, uns Jesus Christus anzuschließen. Nicht wahr? Das ist ziemlich irritierend. In der Regel haben wir so etwas im Kopf wie, Jesus tut eine Menge für uns, aber etwas müssen wir auch tun. Das ist irritierend. Und das zeigt die Reaktion der Pharisäer. Wie kann das sein? Geht das einfach so? Geht das hier mit rechten Dingen zu? Kann das sein, Jesu Wort hören, aufstehen, Vergebung erfahren, zu Jesus gehören, so einfach mir nichts, dir nichts, ohne eine tiefergehende Auseinandersetzung, ohne ein laut verkündetes Sündenbekenntnis. Die beiden Begebenheiten berichten, was später Paulus und noch später Martin Luther als Grundlage und Fundament des christlichen Glaubens freilegte. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Die Welt war der Feind Gottes und sie ist es noch immer. während Gott die Welt schon immer geliebt hat. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott liebte diese Welt und die Menschen, dich und mich, schon immer. Und all die anderen hier draußen, die liebt er auch, schon immer. Da ist nichts an Vorleistung zu bringen für die Liebe Gottes, mit der man sich diese Liebe Gottes quasi verdienen kann. Nein, sagt Paulus, nicht Gott galt es, durch das Versöhnungsgeschehen am Kreuz zu verändern, sondern darum ging es, die Menschen zu verändern. Dich und mich zu verändern, ging es Jesus. Veränderung, wie der Gelähmte und Matthäus sie erfahren. Jesus wendet sich den beiden Männern bedingungslos zu. Und Jesus wendet sich auch dir bedingungslos zu. Und wer das einmal erfasst, der erlebt eine Veränderung, die faszinierend, die unglaublich ist, die zu nichts, mit nichts anderem zu vergleichen ist. Die beiden Berichte aus Matthäus 9 machen das ganz deutlich. An ihnen wird das eigentliche Geheimnis des Kreuzes erkannt und die ungeheuerliche Botschaft der Sündenvergebung durch Jesus. Die Pharisäer, die fragen, wie kann der, also Jesus, wie kann der Sünden vergeben? So empören sie sich. Das ist allein Gottes Werk und Recht, Sünden zu vergeben. Genau richtig, erwidert Jesus. Sein Heilungswunder unterstreicht und beglaubigt diesen seinen Anspruch. Was ist denn leichter zu sagen, wird mal wieder gesund, dir sind deine Sünden vergeben, oder ist es viel leichter zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh wieder. Was Jesus damit verdeutlicht, ist, dass er die Vollmacht hat, zu heilen und Sünden zu vergeben. Die Heilung ist also ein Zeichen, ein Hinweis auf ihn, auf den Sohn Gottes, auf seine Vollmacht. Zeichen Gottes sind Heilungen, und wo Heilung geschieht, geschieht es zur Ehre Gottes, zu seinem Lobpreis, zu seiner Anbetung und glaubenweckend, dass wir erkennen, er ist tatsächlich der Herr, der die Macht hat über Gesundheit und Krankheit, der die Macht hat, Sünden zu vergeben. Wer kann das tun außer Gott? Das ist sein Werk und sein Recht. Und genau richtig, erwidert Jesus, so ist es. Und mein Heilungswunder unterstreicht genau diesen meinen Anspruch. Jesus war bereits vor seinem Tod autorisiert, Sünden zu vergeben. Liest man ja vielleicht oft drüber hinweg und denkt, na ja, nach dem Kreuz, nach der Passion Jesu, da hat Jesus Sünden vergeben. Nein, er hat das schon vorher getan. Und zwar deswegen, weil er schon von jeher der Sohn Gottes ist, mit dem Vater gleich. Das bedeutet, Christus musste nicht sterben, damit Gott der Vater die Menschen anschließend lieben konnte. Manchmal ist das so etwas verdreht in unserem Kopf, dass wir sagen, Christus leidet am Kreuz und stirbt, und weil der das getan hat, deswegen konnte dann ab diesem Moment Gott Vater mich lieben. Aber ihr Lieben, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Gott hat uns schon immer geliebt und liebt dich schon seit jeher. Und das Zeichen des Kreuzes beglaubigt dies. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass der Sohn bereit ist, für uns zu sterben. Jesus starb also nicht, damit Gott die Menschen, dich und mich, lieben könnte. Jesus starb nicht, damit Gott die Menschen da draußen lieben könnte, sondern Gott, der Vater und der Sohn, liebte die Welt und die Menschen trotz ihrer Gottesferne von Anbeginn. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 6, Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Und er weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vergebung und Gemeinschaft mit Jesus, Vergebung und Gemeinschaft mit Gott ist an keine Vorbedingungen geknüpft. Glaube beginnt immer mit dem Zuspruch Jesu. Und sein Zuspruch ist keine Forderung. Sein Zuspruch bewirkt Heilung wie Sündenvergebung. Und wenn ihr also nachher in der Anbetungszeit die Möglichkeit habt, hier für euch beten zu lassen, dann ist das nicht an eine Vorbedingung geknüpft, dass du sagst, fühle ich jetzt mal tief in mich hinein, habe ich wirklich maximalen Glauben und dann kann ich nach vorne gehen, um für mich beten zu lassen. Nein. Sondern wenn du weißt, dass du krank bist, wenn du weißt, dass du mit Schuld beladen bist, wenn deine Seele dich quält, dann bist du geladen zu kommen, dass Christus dich heilt, dir vergibt. Und das ist unser Dienst, den wir heute in diesem Gottesdienst tun wollen. Den Zuspruch Jesu, der an keine Forderung gebunden ist, durch unser Gebet weitergeben. Drei Worte sind es, die Jesus dem Matthäus sagt. Folge mir nach. Drei Worte. Und auf beides sind wir angewiesen, auf Heilung und auf Sündenvergebung. Beides erbitten wir von unserem Herrn. Die Wunderberichte werben in dieser Situation um dein Vertrauen. Mach deine Heilung nicht von deinem eigenen Glauben abhängig und die Vergebung deiner Sünden nicht von deinem Versprechen, in Zukunft alles besser zu machen. Wie oft gehst du zu Jesus und sagst, ja, Herr, war nicht gut, was ich gemacht habe, tut mir auch furchtbar leid, aber ich werde es in Zukunft alles besser machen. Vergib dir Jesus, weil du sagst, in Zukunft werde ich alles besser machen? Glaubst du denn, der hat die Augen zu und weiß nicht, dass du es morgen, übermorgen spätestens nicht besser machen wirst? Weiß Christus nicht, dass wir von uns aus völlig getrennt von Gott sind? Weil wir nichts zu bringen haben, zu ihm zu gehören, sondern weil Jesus der ist, der uns mit dem Vater versöhnt. Was immer in deinem Leben geschah, was immer geschieht, was immer noch geschehen wird, es stand und steht im Voraus bereits in der Hand des Erbarmen Gottes. Barmherzigkeit will ich, sagt Gott. Und für diese Barmherzigkeit steht er. Was immer in deinem Leben geschah, was immer geschieht, was immer noch geschehen wird, es stand und steht im Voraus bereits in der Hand des Erbarmen Gottes. Kann man das so sagen? Ist das nicht zu viel gesagt? Wird damit nicht der Sünde Tor und Tür geöffnet und auch Krankheit in ihrer Leben einschränkenden Macht verharmlost? Die Pharisäer jedenfalls stellten sich dagegen, dass drei Worte Jesu genügen sollten. Folge mir nach, das kann doch jeder sagen. Drei Worte für einen Kranken, das soll reichen? Drei Worte für einen ausgemachten Sünder, das war doch wohl entschieden zu wenig. Eben nicht. Denn es ist Jesus, der da zu sich ruft und nicht zu guten Vorsätzen. Es ist Jesus, der zu sich ruft, folge mir nach. Und der nicht ruft zu guten Vorsätzen. Es ist Jesus, der Vergebung ausspricht und keine Vorbedingung dafür nennt. Es ist Jesus, der dich ruft, der für dich starb, als du ihn längst noch nicht liebtest. Und wenn man die ganze Botschaft der Liebe Gottes nicht glauben kann, doch, liebe Leute, wirklich am Kreuz, was soll man denn noch zeigen und tun? Als die Liebe Gottes zu zeigen, dir und mir, dass Jesus bereit ist, für uns zu sterben. Das Einzige, was wirklich ganz und gar verkehrt wäre, bestünde darin, dass du aus lauter Angst, schuldig zu werden zu können oder krank zu bleiben, dir selbst und alle Menschen an deiner Seite schließlich alles schuldig bliebest. Und das wäre, indem du gar nicht mehr selber lebtest. Und nicht mehr liebtest. Wer ist denn gesund? Jesus setzte auf das Erbarmen mit den Menschen, auf die Voraussetzungslosigkeit, mit der er Menschen annahm. Jesus setzte ganz und gar auf das Erbarmen Gottes und das zog die Menschen an. Das haben wir noch nie gehört. Dass mein Boy Gott vollkommen angenommen ist, ohne eigene Vorleistung. Dass man bei Gott nicht irgendwelche 5 Regeln einhalten muss, um seine Liebe zu erfahren. Das haben wir noch nie gehört, dass da ein Gott ist, der Ja zu uns sagt, ohne dass wir vorher alles in Ordnung brachten. Jesus setzte ganz auf das Erbarmen mit den Menschen und er setzte ganz auf die Voraussetzungslosigkeit, mit der er Menschen annahm. Und das verlieh diesen Menschen Selbstachtung. Wenn du völlig ungeschuldet angenommen bist, wenn jemand zu dir ganz und gar Ja sagt, dann verleiht das dir Selbstachtung. Und so lesen wir in Vers 10, als Jesus dann zu Hause zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Das gab diesen Menschen Selbstachtung. Wir sind dazugehörend. Wir liegen mit diesem heiligen Mann am Tisch und mit seinen Jüngern, in Klammern, mit seiner Gemeinde verbunden. Denn die Jünger wissen, dass sie auch ohne Eigenverdienst und ohne Eigenfürsorge mit Jesus am Tisch liegen. Jesus setzte ganz aufs Erbarmen und auf die Voraussetzungslosigkeit der Annahme Gottes. Und das zog Menschen an und das verlieh ihnen Selbstachtung. Und dieses Evangelium eilte Jesus voraus, wohin er immer kam. Es bewirkte, dass sich die Leute in seiner Nähe trauten. Gerade auch die, die nach Meinung der Gesunden nichts mit Jesus zu tun haben sollten. Krankheit, so argwöhnte man, sei eine Strafe Gottes, eine Folge von Sünde, eine Besessenheit vom Bösen gar. Und damit hatten heilige Leute nichts zu schaffen. Doch die, die alle um alles, was Kirche, die um alles, was Synagoge hieß, einen riesen Bogen machten, die zog es zu Jesus hin. Hier erwarteten sie offensichtlich nicht zu hören, was sie aller Orten zu hören bekamen, Imperativ und Optativ. Also du sollst, du musst, du darfst nicht, du solltest, wie schön wäre es doch, wenn. Wenn wir heute neben den Zöllnern von Sündern hören und reden, dann denken wir wie von selber an jene Handvoll praktische Gesetze, die in der Gemeinde gelten. Oder nicht? Und natürlich auch an die Leute, die sie übertreten und entsprechend nicht zu Jesus gehören können. Doch der Begriff Sünde meint in diesem Sinne das Alleroberflächlichste. Wir ahnen kaum noch, gerade wir, die wir lange mit Jesus unterwegs sind, wir ahnen kaum noch, dass er eigentlich dieser Begriff Sünde die Verlorenheit eines ganzen Lebens wiedergibt. Und deshalb gibt es innerhalb und außerhalb der Gemeinde so viele Gesunde, beziehungsweise solche, die sich dafür halten. Weil wir nicht mehr ahnen, wie tief unsere Verlorenheit in Wahrheit ist, auch meine Verlorenheit und deine. Mag ja sein, dass du 1000-mal frommer bist als ich. Und 1000-mal frommer bist als dein Nachbar. Aber das sage ich dir. Verloren aus eigener Kraft und Gerechtigkeit sind wir alle gleich. Und deswegen halten wir uns vielleicht für so gesund, weil wir die Sünde in ihrer Vollmacht, in ihrer Macht, die sie ausbreitet im Leben der Menschen und in dieser Welt, gar nicht mehr begreifen. Dafür reicht es nicht, ein paar gute Taten hinzukriegen. Dafür bedarf es der Erlösung des liebenden Gottes. Die Gesunden, sagt Jesus, gut, die bedürfen des Arztes nicht. Denn wer sich für gesund hält, wer seine Krankheit nicht spürt, der wird den Arzt nicht aufsuchen. Wozu auch? Sondern die Kranken, sagt Jesus, suchen den Arzt. Sie erbitten die Heilung. Sie wollen die Gemeinschaft mit Jesus erfahren. Und da nimmt Jesus die Kranken und die Sünder und die Pharisäer und das Bild, das wir von uns selber haben, er nimmt das ganz ernst. Er fragt dich, bist du krank an Leib oder Seele? Bist du krank an Leib oder Seele? Herzlich willkommen! Glaubst du, du seist gesund? Dann soll es so sein. Erstaunt und skeptisch zugleich mögen wir einwenden, dass längst doch nicht jeder Kranke zum Arzt geht, wie auch damals nicht jeder zu Jesus kam. Und folglich bedürfte es eigener Anstrengung, Menschen ihre Krankheit plausibel zu machen, ihre körperliche Erkrankung oder ihre seelische Erkrankung oder ihre geistliche Erkrankung. Es bedürfe dieser Anstrengung, Menschen ihre Krankheit plausibel zu machen und ihre Sünden ihnen vor Augen zu malen. Doch Jesus verwendet gar keine Zeit, keine Kraft und keine Argumente darauf, diese Menschen, die sich für gesund halten, für krank zu erklären, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und wie oft mögen wir das schon versucht haben? Und wie oft hast du vielleicht auch schon dem Arbeitskollegen, dem Freund oder sonst wem versucht beizubiegen, dass er doch wirklich nun ein Sünder ist und von Gott völlig getrennt? Und was hat es bewirkt? In den allerallerleisten Fällen wenden sie sich sofort auf der Hacke die Menschen um und gehen fort, weil sie das Evangelium überhaupt nicht hören, sondern sie hören nicht gute Botschaft, sondern eine drohende Botschaft. Du bist nicht in Ordnung und werd erstmal so, wie ich bin. Jesus verwendet keine Zeit, Kraft und Argumente darauf, Menschen vom Gegenteil zu erzeugen. Jesus liegt zu Tisch im Kreise von den Verlorenen und den Verstoßenen. Und die kommen, so heißt es Vers 10, die kommen einfach hinzu. Da wird keine große Einladung ausgesprochen oder sonst was. Die werden auch nicht nochmal einzeln verlesen von Jesus. Du ja, du nicht, du vielleicht, geh nochmal vor die Tür. Sprich ein Gebet, komm wieder rein. Jesus liegt zu Tisch im Kreise von den Verlorenen und den Verstoßenen. Er umgibt sich mit denen, die den Arzt brauchen und ihn aufsuchen. Es ist sogar nicht mal nötig, eben eine Einladung an diese Menschen auszusprechen, wie eben die Verse deutlich machen. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist. Ich finde, das ist ein Hammer, dass Jesus das sagt. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung sitzt. Ich bin nicht gekommen, hier heute Morgen in diesem Gottesdienst, um zu dir zu kommen, der du sagst, bei mir ist alles in Ordnung. Sondern ich bin zu denen gekommen, heute Morgen und hier, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und die darum wissen, dass dieser Christus die Gemeinschaft mit dem Vater bedeutet. Die um ihre Krankheit wissen und deswegen zu Jesus kommen. Jesus lässt sich auf dich ein, wie auf die Zolleinnehmer. Und deswegen die letzte Frage, was heißt hier krank? Der Gelähmte wie der Zöllner, der Kranke wie der Sünder wird durch Gottes Barmherzigkeit heil. Dieses Wort Jesu ist unglaublich schwer zu lernen, ihr Lieben. Habt ihr nicht gehört, ich will nicht Opfer, ich will Barmherzigkeit? Das ist ja ein Wort Gottes Alten Testaments. Habt ihr das nicht gehört? Habt ihr eure Bibel nicht gelesen? Ich will nicht Opfer, ich will Barmherzigkeit. Geht hin und lernt, was das heißt, eine Menschlichkeit ohne Vorwurf. Eine Lebenseinstellung ohne Opfer. Eine Lebensberechtigung ohne Zwangsverpflichtung und Dauerzensur. Wenn wir so etwas hören, bricht sogleich die Angst vor der Schrankenlosigkeit der Güte aus, nicht wahr? Dann setzt eine Bewegung ein und die Angst, die sagt, das geht ins Auge. Sei nicht so barmherzig mit den Menschen. Die verdienen das nicht. Die verdienen kein Vertrauen. Als hätte Jesus, der von dem Menschen, für die er liebte, von diesem Menschen gekreuzigt wurde, nicht gewusst, wie es um uns steht. Was unser Wort bedeutet, was es wert ist und eben auch nicht. Und weil wir uns selber kennen, glaube ich, bricht sofort, wenn wir das Wort der Barmherzigkeit hören, dieser voraussetzungslosen Liebe, dann bricht sofort die Angst aus vor der Schrankenlosigkeit der Güte. Und dann haben wir Bilder vor Augen wie diesen gewaltigen Gletscherabriss in der Arktis. Da werden Eisfelder abgetaut und verwandeln sich in Sümpfe. Man darf den Menschen nicht zu sehr trauen, man darf nicht zu gnädig mit ihnen sein, man legt sie besser ein wenig an die Kette, zumindest an eine Leine. Besser ist es, den Menschen zu dressieren, als ihn die Freiheit seines Gewissens zu überlassen. Nein, sagt Jesus, ganz anders ist es. Barmherzigkeit verändert Menschen. Die Liebe Gottes taut Eisfelder auf und lässt daraus nicht Sümpfe entstehen, sondern Ströme von Leben fließen. Barmherzigkeit legt Sümpfe der Falschheit und der Sündenverleugnung trocken. Barmherzigkeit verwandelt eisige Seelen in Taufbäder. So einfach ist das. Heilung und Vergebung wird uns von Gott geschenkt. Und vielleicht ermutigt es dich zu sagen, ja, wenn es so einfach ist, wenn es um die Ehre Gottes geht und um seine liebende Zuwendung, so einfach, dann komme ich doch nach vorne und lass für mich beten. Dann bitte ich ihn doch einfach um Vergebung meiner Schuld. Dann bitte ich ihn doch einfach, mich zu heilen. Es ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und was er an dir tut, das kommt von ihm. Und das Versprechen Gottes seines Wortes ist, er wird den Kranken aufrichten und er wird dir deine Sünden vergeben. Amen.
Sein Name ist
Drei Lieder singen und dann für uns beten lassen. Aber gerade ist schon jemand gekommen, hat gefragt, wann beten wir denn? Und Björn, ich würde vorschlagen, das machen wir jetzt. Ich wollte die Anneliese Quiring und Susanne Berchner mal hier vorne hin bitten. Vielleicht bleibt ihr hier stehen. Und Arne hat es ja besser nicht sagen können, als das gerade ausgedrückt hat, Anneliese, ich gebe dir mal das Mikro. Kommt einfach, wenn ihr was habt, was wir vor Gottes Thron legen dürfen. Ich bin Gott Jahwe, der Gott, der heilt, Gott Rafa. Und das tut er gerne, auch heute noch. Und wir tun das nicht in unserer Autorität, sondern in der Autorität Jesu. Und habt den Mut, kommt nach vorne. Lasst für euch beten, ob laut oder leise, mit Mikro oder nicht. Tut's. Anneliese, würdest du für meine Hüfte?
Ich danke dir, dass du dieses wunderbare Wort heute gegeben hast, dass wir von deiner Barmherzigkeit leben, ganz allein davon. Und du siehst unser Leben und du siehst jetzt auch Sigrid Schulte. Lieber Herr, du siehst die Sigrid. Sie hat schon mancherlei Nöte und Krankheiten mitmachen müssen und auch jetzt mit ihrer Hüfte diese große Frage, lasse ich mich operieren oder nicht? Danke, Herr, dass du es bist, der so wunderbar heilt und hilft. Und du hast auch Wege für Sigrid. Du kannst ihr Herz ruhig machen und still machen, um zu warten, was du ihr zu sagen hast. Herr, komm mit deinem Segen, komm mit deiner Hilfe, komm mit deiner Liebe. Und du weißt auch, was sonst noch alles in ihrem Leben ist, an Bürden und Schwierigkeiten, die sie niederdrücken wollen. Du, Herr, kannst die Last wegnehmen. Und im Vertrauen darauf hin segne ich dich, liebe Sigrid, und befehle sie deinem Herrn an, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.
Ich möchte gerne beten lassen für einen jungen Mann in Bangladesch, den ich kennengelernt habe, als er sich bekehrt hatte. Brennend und leuchtend, strahlend. Der hatte hier 4 schreckliche Jahre erlebt, weil seine Familie ihn verstoßen hatte. Und weil seine Mutter jetzt ganz, ganz schwer krank ist. Sie ist schon lange nierenkrank, aber es ist jetzt so schlimm geworden, dass ja, wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und da möchte ich bitten, dass Gott seine Macht und seine Herrlichkeit in dieser Familie, die dem Sohn, der jetzt zu Hause ist, bisher noch nicht glaubt und nicht auf ihn hört, dass Gott da seine Macht und Herrlichkeit offenbart und der Mutter anrührt, dass es ihr wieder besser geht. Darum bitte ich um Gebetsunterstützung. Ja, Vater. Rühr du Johnnys Mutter an. Die Ärzte haben nur noch Dialyse. Und sonst, das nützt bisher nichts. Komm du und bestärk du Johnnys Gebete für seine Mutter. Offenbar du deine Macht und Herrlichkeit in dieser Familie, in der Nachbarschaft. Leuchte du. Du kannst es tun. Niemand anders. Und wir wollen dir die Ehre dafür geben. Amen.
Ich würde gerne für meinen Vater beten lassen. Der hat seit 3 Jahren einen bösartigen Darmtumor, hat schon 2 Chemotherapien hinter sich. Doch der Darmkrebs ist weiter gewachsen. Und eigentlich wollte er nichts mehr machen lassen. Es hat sich dann aber doch entschieden, noch eine 3. Chemotherapie auszuprobieren. Und er ist immer ein Mann gewesen, der Gottes Wort gefolgt ist. Er ist selber Pastor, hat vielen Menschen Mut zugesprochen und Hoffnung gegeben. Und diese Hoffnung, die braucht er jetzt einfach auch selber. Und es ist oftmals schwierig, einfach auch, dass wir uns nicht um uns selber drehen oder einfach, ja, er ist auch jemand, der nicht gerne über seine Probleme spricht, vielen anderen geholfen hat, aber wenn es um ihn selber geht, dann ist er doch ziemlich still und macht das einfach auch mit Gott und sich selber aus. Und er braucht einfach diese Gebetsunterstützung, dass die Ärzte wissen, welche Chemotherapie jetzt für ihn in Frage kommt, damit ihm einfach auch noch viele, viele Jahre mit uns bleiben.
Herr, wir bringen dir Sandras Vater jetzt als Gemeinde. Du kennst ihn und du siehst ihn in seiner Krankheit. Herr, und wir bitten dich, dass du ihm ganz nahe bist, dass du allen Ärzten, die um ihn herum sind, deine Weisheit gibst, dass sie das Richtige zur richtigen Zeit tun. Herr, wir bitten einfach, dass er dich nochmal ganz neu erfährt, ganz intensiv in Kontakt mit dir sein kann, ja, und sich einfach in all seinem Kranksein, in seinem Leiden bei dir geborgen fühlt. Amen.
Als wir vor 3 Wochen hier aus dem Gottesdienst verabschiedet wurden, habe ich noch nicht geahnt, dass es hier unser Aufenthalt noch länger sein würde. Und Marion, als sie um Gebet für die Kranken bat, nicht geahnt, dass sie das selber heute braucht, weil zwar die Gallen-OP gut verlaufen ist, aber die Leberwerte sich extrem verschlechtert haben und wir noch nicht wissen, ob das nun eine Hepatitis ist oder eine Folge der lang wirkenden Krebsmittel, die sie ja immer noch nehmen muss. Ich bitte die Gemeinde, für sie und ihre Gesundung zu beten.
Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, du unser Heiland. Herr, wir bringen dir Marion. Wir lieben sie. Wir wissen, wie viel Schweres sie erlebt hat, wie viel Operationen und immer so tapfer war. Herr, und nun hat sie wieder große Not mit der Leber. Du siehst die vielen Narkosen, du siehst die Krebsmittel, du siehst das, was sich böse auswirken will. Aber wir befehlen sie dir jetzt deiner Gnade an, dass du mit deiner Kraft, die höher ist als alles in der Welt, dass du mit deiner Liebe und Kraft in ihr Leben kommst, leg deine heilenden Hände auf sie und segne sie, lieber Herr. Du kannst ihr wieder Gnade geben, dass sie sich wieder aufgerichtet fühlt, dass sie wieder ihre Aufgaben erfüllen kann, dass sie noch mit ihren Kindern und Enkeln sich freuen kann und
schenk ihr doch bitte jetzt auch die Geduld, wenn sie so sieht, dass sie jetzt wieder so viel liegen muss und nicht weiß, wie es weitergeht, dass du den Weg weißt und du wirst es wohl machen. Wir danken dir schon jetzt dafür. Amen. Ach so, jetzt will ich dir das geben.
Ich möchte einen Bruder bringen hier in die Gemeinde, einfach in Gedanken und auch ins Gebet. Und zwar am letzten Sonntag hatten wir die Gemeindeversammlung und neben mir saß die Judith. Und ich habe gefragt, wie geht es eigentlich Papias? Und sie sagte, es geht ihm nicht gut. Er hatte ja starke Schmerzen und ich habe ihn lange, lange nicht gesehen. Und er hat auch noch was mit der Lunge, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, ich bete für dich. Und heute früh möchte ich es einfach so machen, wie die Freunde, die ihren Freund gebracht haben zu Jesus und aufs Dach gestiegen sind. Wir bringen Papias jetzt.
Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, das Leiden von Papias, das quält allein vom Ansehen. Wie er abhängig ist von diesem Luftatemgerät, weil die Lunge selber nicht die Kraft aufbringt, um den Körper ausreichend zu versorgen mit dem, was er an Lebenssauerstoff braucht. Ja, und wir sehen die Judith. Und wir preisen dich darüber, dass du ihr immer noch Kraft gibst und auch Papias Luft zum Atmen, zum Leben und vor allem das Pneuma, den Heiligen Geist, der in ihnen ist. Du bist die Lebenskraft und der Lebensodem. Du hast uns das Leben eingehaucht zu Beginn aller Zeit. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, in deiner Vollmacht und Barmherzigkeit und Güte, wende dich dem Papias zu. Lass ihn Atem schöpfen dürfen. Segne das Paar. Herr, in deiner Gewalt und Macht liegt alles zu tun, auch Heilung zu wirken. Wir vertrauen nicht auf unseren Eigenglauben, nicht auf unsere eigene Stärke, aber auf deine Barmherzigkeit. So tu du an Papias, was du ihm tun willst. Wir bitten dich, dass du ihn heilst, dass du seine Seele tröstest, dass du sein Gott bist im Leben und unser aller Gott auch im Sterben. Amen.
Also ich brauche auch dringend Gebet für mich persönlich. Das möchte ich aber nicht am Mikro machen. Aber es ist eine gute Gelegenheit, hier etwas jetzt zu sagen für jemanden, den ich vor dem Gottesdienst gesehen habe. Das ist ein Mann, der saß da hinten in der Ecke. Und ich habe stark das Gefühl gehabt, ich soll hingehen, ihn zum Gottesdienst einladen. Das habe ich dann auch gemacht, habe mit ihm gesprochen, sind ins Gespräch gekommen. Er ist dann letztendlich nicht reingekommen. Aber Gott hat mir das so stark aufs Herz gelegt. Er heißt Attila, ist aus Ungarn. Und ich glaube, er hat sehr große Not gehabt. Und ich habe ihm alles gesagt, was er hören sollte. Und ich weiß, dass das richtig war und so. Er ist letztendlich aber nicht reingekommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt für Attila beten, dass er den Mut hat, zu Gott zu kommen und Gott in sein Leben aufzunehmen und diese Befreiung zu erleben und gerettet zu werden in diesem Leben und auch in dem danach. Genau. Soll ich beten oder du? Okay. Ja, lieber Herr Jesus, du bist der Herr und du liebst uns. Und alles, was Arne gesagt hat, Herr, ich habe immer gedacht, Attila, das hat dir Gott heute alles nochmal selber sagen wollen. Jesus, danke, dass du so bist und nicht wie wir. Und wir wollen dich vereint bitten, dass du Attila nachgehst und dass du ihn segnest und dass du in sein Leben kommst, so dass er merkt, wirklich, du liebst ihn so, wie er ist. Und ob er Schuld und Sünde hat, du liebst ihn. Und er muss nichts machen, damit du ihm vergeben kannst. Ich bitte dich, dass du ihm diese Liebe deutlich machst und vor allem auch den Mut, dass er die ergreift und dass er zu dir kommt. Ja, und danke, dass du so liebend bist und du wirst das auch tun. Das ist unser Glaube. Amen.
Jetzt mit der Anbetungszeit weitermachen und vielleicht, wenn noch mehr kommen wollen, hier sind noch immer Beter, die mit euch beten wollen, vielleicht können wir dann noch mal ein Lied wiederholen oder so. Danke.
Could fully know how glad. Sogard.
Wir wollen jetzt nochmal "So groß ist der Herr" zum Abschluss singen.
So groß ist unser Gott. An diesen Gott glauben wir und dem befehlen wir uns jetzt an, wenn wir uns unter den Segen stellen wollen. Und ich bitte gleich, wenn wir den Segen empfangen haben, dass wir leise rausgehen und die, die hier noch Gebet empfangen wollen, dann vielleicht nicht stören. Und nehmt es in Anspruch. Unser Gott hat so viel uns zu geben. Und auch vielleicht die nächsten Sonntage. Wir wollen dranbleiben, wir wollen von den Wundern erzählen. Und im Moment schmerzt mir meine Hüfte überhaupt nicht. Gott ist groß. Ich sage euch jetzt als Segen, vielleicht steht ihr auf, nochmal den Wochenvers zu für diese Woche. Nehmt ihn mit in diese Woche, Jesaja 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So segne euch der allmächtige Gott. Und ich bitte jetzt wirklich leise aus diesem Gottesdienstsaal zu gehen und die, die noch Gebet wollen, hier nach vorne zu kommen.